Da seht ihr das Thema, das ich habe, dein einziger Trost im Leben und im Sterben. Das könnte man natürlich etwas als eine Beschränkung verstehen. Du hast ja nur einen Trost im Leben und Sterben. Aber mit dieser Frage ist das gemeint, wie fasst man den Reichtum an Trost zusammen, der Jesus Christus für uns bereithält? Ich möchte gleich am Anfang eine Illustration geben über meinen Schwiegervater. Mein Schwiegervater ist mir in einiger Hinsicht ein Vorbild. Und vor allem möchte ich seine Ruhe im Angesicht des Todes erwähnen. Kürzlich hatte er einen leichten Herzinfarkt und war nachher im Spital eine Zeit lang. Meine Frau hat ihn dann besucht im Spital und sie mussten einen Stent dann implantieren. Und ging dann durch eine Vene im Bein durch. Und nachher hat er, währenddem sie da war im Raum, im Zimmer, hatte er eine innere Blutung an dieser Stelle gehabt. Und sie meinte, er sterbe vor ihren Augen. Es ging ihm immer schlechter, bis ihm die Augen zurückrollten und er das Bewusstsein verlor. Und er war schon natürlich geschwächt durch das Herz, den Herzinfarkt und wusste auch als Krankenpfleger, dass es ihm nicht nur, dass er sich nicht nur schlecht fühlte, sondern dass es ihm tatsächlich schlecht ging. Aber im wahrhaften Sinne des Wortes hat er in einer Seelenruhe meine Frau gesagt, es gehe ihm immer schlechter und er fühle sich noch schlechter und jetzt geht es ihm wirklich schlecht und auf einmal war er weg. Aber in einer Ruhe darüber. Und das kennen wir von ihm auch. Und bevor ich das weiter erzähle, soll ich die Geschichte fertig erzählen. Also sie ist dann gerannt, hat jemand geholt, er ist zurückgekommen und konnte meinen Schwiegervater pflegen und er ist nicht gestorben. Aber er hat uns immer gesagt, wenn der Hans einmal umkippt und auf dem Boden liegt, lass ihn 5 Minuten liegen. Erst dann könnt ihr telefonieren. Und meine Frau dann hat gefragt, ja wieso, damit ich kann sterben. Also seine ganze Haltung hier im Angesicht des Todes ist wirklich, wirklich entspannt und ruhig. Und das ist mir wirklich ein Vorbild. Ich bin beeindruckt davon. Warum hat er diese Haltung? Ganz einfach, er ist sich seines Heils sicher. Er weiß, wenn er stirbt, dann steht er vor seinem Heiland. Dann ist er mit dem zusammen, der für ihn gestorben ist, der alle seine Sünde vergeben hat. Dann kann er ihn anbeten in einer vollkommenen Hingabe, ohne die Hindernisse der sündhaften Natur. Das sieht er schon im Voraus, wird ein herrlicher Tag für ihn und für eines jeden Christen sein. Angst vor dem Sterben und Heilsgewissheit. Also wer Heilsgewissheit besitzt, muss sich im Sterben nicht fürchten. Ist das nicht wahr? Vielleicht, wenn wir die Sache ein bisschen genauer überlegen, könnte ich euch eine Frage stellen. Wird mein Schwiegervater oder werde ich, oder wirst du an dem Tag einiges über dich selber erfahren, das schlecht ist, das du vorher nicht gewusst hast? Wird der Tag deines Todes ein Tag sein, an dem du etwas Schlechtes über dich wahrnehmen kannst zum ersten Mal? Wird es so sein, dass an diesem Tag wir einiges in unserem Leben plötzlich in ihrer ganzen Hässlichkeit sehen werden. Und vielleicht waren wir uns dessen gar nicht bewusst. Oder noch mehr. Wie werden die Sünden, die wir schon ein Stück weit in unserem Leben kennen, wie werden sie an diesem Tag aussehen? Werden sie nicht um ein Vielfaches abscheulicher, entsetzlicher, ekelhafter aussehen? Ist es nicht so, dass an dem Tag, wo wir in den Himmel kommen, wir auf einmal realisieren, wie schlecht wir in unserer alten Natur wirklich waren? Kann jemand mir zustimmen? Stimmt das, dass wir an diesem Tag einiges sehen? Und trotzdem haben wir, wenn wir gläubig auf den Tag unseres Todes voraussehen, haben wir nicht Angst vor dieser Offenbarung. Vielleicht könnte man die Frage stellen, sollen wir Angst vor dieser Offenbarung haben? Nein, sicher nicht. In Wirklichkeit wird nichts an dem Tag ans Licht kommen. Es ist schon im vollkommenen Licht von Gottes Angesicht sichtbar. Wenn ich es krass sage, dann muss ich es so formulieren, die Einzigen, die es noch nicht sehen, sind wir. Und oftmals ist es sogar so, dass die anderen im Hauskreis das schon lange wissen, dass die Ehefrau ein ganzes Lied darüber singen könnte oder der Ehemann und unsere Freunde und Arbeitskollegen und Chef und weiß alles was, dann sie wissen das schon. Pastor, Hauskreisleiter, nur wir nicht. Also wir müssen uns nicht vor dem Moment fürchten, wo wir auch sehen werden, wer wir wirklich sind. Warum nicht? Ganz einfach, dies ist die Dynamik in dem Wort Gottes. Je schlimmer die Sünde, desto herrlicher die Gnade Gottes. Je schlimmer die Sünde, desto herrlicher die Gnade Gottes. Wenn wir an diesem Tag plötzlich unsere Selbstsucht mit unserem Ehepartner oder mit unseren Eltern oder unseren Kindern oder mit dem Chef oder Arbeitskollegen, wenn wir plötzlich das merken, genauso plötzlich werden wir merken, oh Herr, du hast mich trotzdem lieb gehabt. Oh danke Herr, wunderbar. Wird es für uns eine Bedrohung im Himmel sein, unsere Selbstbezogenheit zu erkennen? Keineswegs, wir sind ja im Himmel. Wir haben es geschafft. Wer Heilsgewissheit besitzt, muss sich vor dem Sterben nicht fürchten oder muss sich im Sterben nicht fürchten. Auch nicht vor der Offenbarung seiner alten Natur an dem Tag. Und darum spricht die Bibel selten davon, dass wir an dem Tag einiges Schlechte über uns erfahren werden. Sie spricht aber sehr viel, dass dieser Tag ein herrlicher Tag sein wird. Ein Tag, wo wir die Gnade Gottes sehen, wie wir sie vorher nicht gesehen haben. Sehr oft spricht sie von dieser Sehnsucht nach dem Herrn, von unserer Freude, wenn wir bei ihm sind. Und darum ist es absolut passend, wenn jemand sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Hier ist also unser Fazit. Wir werden Sünde klarer sehen und werden uns sogar daran freuen. Es braucht Erklärung, aber ich habe sie schon gegeben. Also wir werden unsere Sünde an dem Tag klarer sehen, aber das wird uns nicht Verdruss und Ärger und Enttäuschung sein in erster Linie, sondern in erster Linie, wir werden uns an der Gnade Gottes freuen, die drin offenbar wird. An dem Tag, wo wir sterben, werden wir unsere Sünde in eine nie dagewesene Klarheit sehen und es ist trotzdem uns keine Bedrohung. Denn die Schrecklichkeit der Sünde wird nur die Herrlichkeit der Liebe und der Gnade Gottes noch klarer machen. Darüber werden wir uns auch freuen. Ahnt ihr schon, was das mit unserem täglichen Kampf mit Heiligung oder mit Seelsorge zu tun hat? Das ist genau das, was wir nicht erst im Himmel, sondern auch hier auf der Erde brauchen. Wir brauchen die Zuversicht, dass Gott uns liebt. Ich brauche die Zuversicht, dass Gott mich liebt, dass seine Gnade bis zu mir reicht, dass er meine Sünde, auch die Sünden, die ich noch nicht gesehen habe, beziehungsweise noch nicht in ihrer Schrecklichkeit gesehen habe, dass er sie alle schon vergeben hat. Als Jesus Christus an dem Kreuz gestorben ist, hat er alle meine Schuld gesühnt. Er hat die Last des ewigen Zornes Gottes an meine Stelle getragen. Er hat die vollkommene Strafe gelitten. Er hat die Schuld bezahlt, auch für die Sünden, die ich noch nicht gesehen habe. Darum, meine Lieben, ist es keine Bedrohung, wenn wir etwas Schlimmeres in uns entdecken, das wir vorher nicht gesehen haben. Es ist keine Bedrohung, sondern vielmehr eine Gelegenheit, Gott für seine Liebe zu danken. Und darum heißt diese Einführung, ich bin schlimmer, als ich denke, könnte man ein Darum hinzufügen, darum, Gott ist besser, als ich denke. Das ist eine wunderbare Wahrheit und eine Wahrheit, die absolut zentral ist in der Seelsorge. Wenn wir nämlich entsprechend dieser Wahrheit leben, wenn wir sie begriffen und realisiert haben, wenn wir sie gecheckt haben oder verinnerlicht haben, so werden wir von ihr in eine Demut geleitet, die uns einen offenen Umgang mit Sünde ermöglicht. Was soll ich mich verteidigen oder meine Sünde und ihre Schlechtigkeit verheimlichen, wenn gerade sie mein Gott und seine Gnade groß macht? Und doch ist es nicht wahr, meine Freunde. Wir sind manchmal ziemlich weit davon entfernt. Also, wenn ihr nicht, dann sag Gott Dank dafür, aber ich bin weit entfernt. Wie schnell verteidige ich mich und wie schnell, das ist ein treffender Begriff, will ich mich rechtfertigen, auch wenn ich in Unrecht bin. Und darum ist ein zentraler Teil meines täglichen Kampfes und der tägliche Kampf, die wir in der Seelsorge kämpfen, im Alltag, dass diese Wahrheit verstanden wird. Von mir verstanden und von den anderen verstanden, dem ich helfen will. Ich möchte, dass diese Dynamik im Sünder und im Pharisäer illustrieren. Ihr seht da die erste Stelle, kommt aus Lukas 7. Diese Stelle von Jesus und der Sünderin, die zu ihm gekommen ist. Und diese Stelle illustriert sehr treffend, wie diese Wahrheit in der Praxis aussieht. Lukas 7, Vers 36, das ist der ganze Abschnitt hier. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Also damit ist natürlich mehr gemeint, als dass sie gefallen war, sondern dass sie wahrscheinlich eine Prostituierte war und eine ganz besondere, so offensichtliche Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Meister, sprach er, sage es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihm am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der dem am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, aber diese hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre viele Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Ich glaube, es könnte für uns hilfreich sein, zu überlegen, wie Jesus die beiden sieht. Wer sind sie wirklich? Du hast auf der einen Seite eine Sünderin. Sollte man in Anführungs- und Schlusszeichen setzen, denn natürlich beide sind Sünder. Die zu Jesus kommt und sich demütigt. Auf der anderen Seite ein Pharisäer, der ihn einlädt, aber nicht gebührend sich um ihn kümmert. Gibt ihm das Wasser nicht zum Waschen, salbt ihn nicht, begrüßt ihn nicht mit einem Kuss. Ja, er macht ihm sogar Vorwürfe, dass er den Charakter der Frau nicht wirklich versteht. Und er hebt sich damit über sie. Also aus Jesus Sicht muss man sagen, man hat nicht eine Sünderin und ein guter Mann, sondern man hat zwei Schuldige. Der eine mit lauten Sünden und der andere mit leisen Sünden. So laute Sünden, eben Prostitution, ganz offensichtlich, alles was damit verbunden ist. Andere mit leisen Sünden, versteckte Sünden, Stolz, Selbstgerechtigkeit, oberflächliche Frömmigkeit, zwei Schuldige aber. Einer oder eine, die ihre Sündhaftigkeit sehr bewusst ist und sich entsprechend demütig und entsprechend mit Liebe erfüllt wird und sowohl sich über den Herrn freut, als auch ihm eine Freude macht. Und einer, der seine Sünde nicht sieht, entsprechend sich nicht demütigt, entsprechend wenig liebt und sich nicht am Herrn freut. Also es ist nicht so, dass einer weniger schuldig wäre. Denn beide schuldig. Also wenn wir sagen müssen, wer ist weniger schuldig, da kommen wir eigentlich, ja, die Frau ist weniger schuldig. Er hat sogar eine größere Schuld als die Frau, aber weil er sie nicht sieht oder wahrnimmt, liebt er nicht. Also, wenn Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel, und wem wenig vergeben wird, der liebt wenig, sagt er nicht damit, du musst einmal Drogen konsumiert haben und du musst eine ganz schlimme Person gewesen sein, dann kannst du den Herrn viel lieben. Gibt es Leute, die in christlichen Elternhäusern aufgewachsen sind hier und irgendwie das schon heimlich gedacht haben, ja, ich bin ja zu gut, um wirklich ein gutes Zeugnis zu haben. Die anderen haben die Zeugnisse, die immer interessant sind, wie sie zu den Hells Angels gehört haben und alles Mögliche und, oh Herr, könnte ich einmal so ein Zeugnis haben? Das ist nicht das, was Jesus sagen will. Du bist zu behütet aufgewachsen, du kannst mich gar nicht lieben. Nein, nicht wer größere Schuld hat, sondern wer seine Schuld ehrlicher wahrnimmt, beziehungsweise sie größer empfindet. Der liebt viel. Es ist nicht so, dass nur die ganz krassen Sünder größere Freude haben dürfen. Es ist nur eine Frage, ob die Person ihre Schuld als groß wahrnimmt. Wer das tut, realisiert, ihm ist viel vergeben worden. Er freut sich auch entsprechend. Wer glaubt, seine Schuld sei klein, der liebt wenig. Und hier ist, es hat extrem viel mit Seelsorge zu tun. Es ist die Folge für unsere Seelsorge ganz offensichtlich. In der Seelsorge hat jede von uns Dutzende und Hunderte von Möglichkeiten, anhand Alltagsbeispiele zu realisieren, wie viel Gott uns vergeben hat. Natürlich, es wäre theoretisch möglich, dass ich das irgendwie theologisch begreife. Ja, ich bin total verdorben, ich bin in Sünde geboren. Aha, ich checke das, ich realisiere das. Die meisten von uns, ich bin auch einer von denen, denken nicht so. Wir brauchen die täglichen Erinnerungen, wenn ich laut werde mit meinen Kindern und wenn meine Frau mich so anguckt, wie sie anguckt, wenn ich etwas falsch mache und ich denke, ah, liege ich da? Ja, natürlich. Hörst du dein Gewissen nicht, was du ja schon seit 10 Minuten unterdrückst? Leider neigen wir dazu, in unserer Gefallenheit diese Wahrheit über uns selbst zu unterdrücken, zu verdrängen, zu vergessen, nicht wahrzunehmen. Wir wollen sie eher nicht wahrhaben, als zu zelebrieren, bis sie in unseren Alltagsproblemen nicht mehr verdrängbar ist. Und da ist die biblische Seelsorge eine wunderbare Gelegenheit für Heiligung. Denn es ist leider so, es kommen sehr wenige Leute in die Seelsorge und sagen, kannst du mir nicht helfen, ich möchte in meine Liebe zu Christus wachsen. Vielmehr kommen sie und sagen, kannst du nicht meinen Chef sagen, er sollte besser führen und meine Frau überhaupt und ich bin ein Arme. Und es kommen sehr wenige Täter, es kommen viele Opfer in die Seelsorge. Und das ist eine sehr wichtige Einsicht über uns als gefallene Menschen. In unserer Gefallenheit ist auch unsere Tendenz drin, Sünde zu vertuschen, verteidigen, zu erklären, zu rechtfertigen. Obwohl sie uns die Größe und die Gnade Gottes zeigt, ist es trotzdem unbequem für den alten Menschen zuzugeben, er sei wirklich so schlecht. Aber im Alltag ist es nicht so einfach, so zu tun, als ob man nicht schlimm wäre. Das gelingt uns besser in der frommen Gemeinschaft am Sonntag, wo alle lächeln und schnell nach Hause gehen nachher, als es am Dienstag uns gelingt, wenn wir stundenlang mit jemandem im Gespräch sind. Und darum ist sie ja so kostbar, die biblische Seelsorge. Denn das Problem wird damit an den Tag gefördert und wir werden befähigt, Gott mehr zu lieben und ihn zu preisen. Man könnte es vielleicht so zusammenfassen. Wenn unsere Umstände, Alltag, Seelsorge, wenn unsere Umstände uns zu Gott treiben, dürfen wir, indem wir den Ausmaß unserer Schlechtigkeit wahrnehmen, ihn viel lieben lernen. Also ich möchte jetzt beweisen, dass das nicht nur die Botschaft von Lukas 7 ist, sondern das ist wirklich die Botschaft der ganzen Bibel. Und das ist sehr ermutigend, denn wenn wir die Bibel aufschlagen, fast egal wo, und die Leute dort anschauen, realisieren wir sind ja nicht so anders als sie. Im Gegenteil, so sind alle Gläubige eigentlich so schlimm dran, wie ich es bin. Und das seit eh und je. Und das ist natürlich eine ermutigende Botschaft. Also, dritter Punkt jetzt. Schlimm ist wirklich schlimm. Aber Gott ist treu und gnädig. Also man könnte eben, dieser erste Punkt hier, sagen, jeder Christ ist schlimmer, als er denkt. Und Gott macht dies in verschiedenen Orten in seinem Wort klar. Zum Beispiel der Mann nach Gottes Herzen. Da gucken wir schnell einfach, wie ist der Unterschied zwischen David oder zwischen dem, wie die Bibel Heilige vorstellt und wie oft die Biografien in unseren christlichen Bücherstuben sie vorstellen. Also wir haben es irgendwie gern, dass wir Leute huldigen und loben als wunderbare Beispiele von christlichen Leben, und die haben irgendwie, man sagt das Wort sogar, ein Geheimnis gewusst, wie sie das leben. Manchmal in unserer frommen Hagiographie, also unsere Geschichte der Heiligen, loben wir Menschen wie Georg Müller oder Hudson Taylor, als ob sie viel, viel heiliger wären als Helden in der Bibel. Und damit tun wir uns selbst einen Bärendienst. Denn es ist ja ermutigend, wenn wir die Probleme der Helden auch berücksichtigen. Ich habe einmal mit jemandem über eine Biografie von Hudson Taylor geredet und ihn gefragt, soll ich diese Biografie kaufen? Und er hat gesagt, nein, diese Biografie auf keinen Fall. Da hat seine Schwester das Buch lektoriert und all seine Probleme herausgenommen. Du musst die andere Biografie kaufen, deine Probleme sind noch drin. Warum ist es ermutigend, von Hudson Taylors Probleme zu lesen? Weil ich merke, dass er nicht irgendwie auf eine Wolke schwebt, die ich gar nicht erreichen werde. Ich merke, er ist einer so wie ich. Und Gott sei Dank ist die Bibel da viel realistischer. Die Bibel hält uns nicht einen Standard vor Augen, der Heiligen unrealistisch oder überfromm darstellt, sondern eben wie sie sind. Das Ziel ist, dass wir uns drin widerspiegelt sehen. Zum Beispiel eben dieser Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn das nicht eine so bekannte Formulierung wäre, es wäre interessant zu fragen, eine Umfrage am Sonntag zu machen, wie sieht der Mann nach Gottes Herzen aus? Und ich glaube, wenn wir das ganz also in Detail aufschreiben würden, wir wären wahrscheinlich nicht auf Davids Leben gekommen. Mindestens nicht von den Teilen seines Lebens, die die Bibel bewusst drin lässt, dass wir sehen, wie er wirklich war. Die Bibel gibt Auskunft, wie Helden des Glaubens wirklich aussehen. Da können wir die Stelle hier in 2. Samuel 11 anschauen. David geht zu Bathseba. Wir kennen die Stelle. Fangen da an, wo sie schwanger wird. Die Frau ward schwanger, sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. David aber sandte zu Joab, sende zu mir Uriah, den Hethiter. Vielleicht denken wir, oh, super, er beichtet das und sagt ihm, du, ich habe einen Unsinn mit deiner Frau gemacht und kannst du mir vergeben? Nein, weit davon entfernt, als Uriah zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und mit dem Heer und mit dem Krieg gut stünde. Und David sprach zu Uriah, geh hinab in dein Haus, wasche deine Füße. Und als Uriah aus des Königs Haus hinausging, wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Aber Uriah legte sich schlafen vor der Tür des Königshauses, wo alle Kriegsleute seines Herrn lagen, und ging nicht hinab in sein Haus. Als man aber David ansagte, Uriah ist nicht hinab in sein Haus gegangen, sprach David zu ihm, bist du nicht von weit her gekommen? Warum bist du nicht hinab in dein Haus gegangen? Uriah aber sprach zu David, die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten, und Joab, mein Herr und meines Herrn Kriegleute liegen auf freiem Felde, und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken, um bei meiner Frau zu liegen. So wahr du lebst, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich tue so etwas nicht. Und man könnte hier ein bisschen hinzufügen. Oder? David? Hallo? Die anderen liegen auf freiem Felde und ich gehe nicht in mein Haus. Also wenn David da ein bisschen sensibel war, was ich annehme, er war, dann ist es ihm ein bisschen unwohl in dieser Stunde. Ja, zu der Zeit, wo die Könige Kriege führen sollen, da ist er zu Hause geblieben. Aber er hört hier nicht auf Gottes sanfte Korrektur. David sprach zu Uriah, Bleib heute hier, morgen will ich dich gehen lassen. So blieb Uriah in Jerusalem an diesem Tag und auch am nächsten. Und David lud ihn ein, sodass er bei ihm aß und trank und machte ihn betrunken. Das half auch nicht, das war wirklich eine tiefe Überzeugung. Nicht einfach etwas, was man mit ein bisschen Bier überwinden könnte. Am Abend ging er hinaus, betrunken, um sich schlafen zu legen auf sein Lager bei den Männern seines Herrn und ging nicht hinab in sein Haus. Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Also entweder ist er nicht ganz gebacken oder er weiß ganz genau, das ist ein ganz treuer Mann und ich kann ihm mit dem Brief vertrauen, der sagt, man solle ihn umbringen. Er schrieb im Brief, stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Als nun Joab die Stadt belagerte, stellte er Uriah dorthin, wo er wusste, dass streitbare Männer standen. Und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und mit Joab kämpften, fielen einige vom Volk von den Männern Davids und er Uriah, der Hethiter, starb auch. Seine Stelle, die uns erschrecken sollte, wenn wir das lesen und der Herr sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Wenn das einer der größten Helden überhaupt in der Bibel, wenn er sich so verhält, Herr, was schlummert in meinem Herzen? Wie sieht's denn bei mir aus? Und die ermutigende Antwort ist, Brad, es sieht ganz genau gleich in deinem Herzen aus. Auch du bist fähig, über längere Zeit Sünde zu vertuschen und zu verdrängen und zuzudecken und schlimmer zu machen und Gott keine Beachtung zu schenken. Dieses Ereignis streckte sich mindestens über Wochen, wenn gar nicht über Monate. David kehrte nicht um. Er sündigte weiter, er machte es schlimmer, er fügte Sturheit zur Ehebruch zu, er fügte dann Mord zur Sturheit zu. Wenn du im Herzen denkst, ja, so schlimm bin ich nicht, dann hast du die Stelle nicht verstanden. Die Stelle will uns zeigen, was in einem Menschen nach Gottes Herzen ist. Und sei ermutigt und ernüchtert. Oder ernüchtert und ermutigt. So groß ist die Gnade Gottes zu dir. Oder der Erste unter den 12 Aposteln, der nicht nur seinen Herrn verleugnete, sondern sogar es als eine Unmöglichkeit betrachtete, dass so etwas geschehen könnte. So gut, beziehungsweise so schlecht kannte er sein Herz. Nein, nein, Herr, das mache ich nicht. Die Verleugnung war nicht das Schlimmste, sondern der Hochmut. Und das hat alles mit Seelsorge zu tun, denn Seelsorge lebt davon, dass die Person eine innere Not wahrnimmt und bereit ist, Rat darüber zu suchen. Was sagt das Anti-Evangelium der Welt? Die psychologische Literatur um uns. Es ist ja nicht so schlimm um dich. Nicht du bist schuld, die anderen sind schuld. Dein Umfeld ist schuld. Dein Chef ist schuld, deine Eltern sind schuld. Aber du verhältst dich ja normal. Das wahre Evangelium sagt genau das Gegenteil. Ja, es mag sein, dass die anderen unvollkommen sind, aber schau doch lieber in den Spiegel. Fang mit dem Balken in deinem Auge an. Es ist also zum einen wichtig, wie wir uns selbst wahrnehmen, dass wir in Demut und in Offenheit leben. Und es ist zum anderen wichtig, damit wir dieses Bild von uns selbst und von unseren Geschwistern weitergeben können. Sie brauchen die Ermutigung, wenn sie in die Seelsorge kommen oder mit uns reden, dass ja, das Herz schlimm ist, aber der Herr ist treu. Er hat schon Jahrtausende mit solchen Leuten, ist er fertig geworden, er wird auch mit dir fertig. Er kennt seine Kinder ganz gut. Ich überspringe den nächsten Punkt, aber ganz klar, ganz kurz hier. Darum heißt es, einander ermahnen und nicht einander ermutigen in der Schrift. Dass wir brauchen diese Korrektur, weil wir eben so gerne unsere Sündhaftigkeit verdrängen. Und wer das verdrängt, der braucht eher Ermahnung als nur Ermutigung. Das nur nebenbei. Jetzt der letzte Punkt. Gottes Gnade gibt uns Ruhe und Freude. Und um den Kreis zu schließen, wäre es wichtig, zurück an den Hauptpunkt zu kommen. Nochmals in aller Deutlichkeit die Gnade Gottes betonen. Es ist unsere Zuversicht in der Gnade Gottes. Das ist das, was uns Ruhe und Freude gibt, auch wenn wir Sachen über uns selbst entdecken, die wir vorher nicht gewusst haben. Genau wie derjenige mit Heilsgewissheit sich nicht fürchtet im Sterben, fürchtet sich derjenige nicht, der die Gewissheit hat, der Herr ist ihm gnädig. Wie schön, wenn wir in dieser Demut leben können, und ich muss und will sie mehr lernen. Wie schön ist es, wenn wir treffende Anklagen gerade willkommen heißen und sie an uns heranlassen, weil wir in der Liebe unseres Gottes ruhen. Wem viel vergeben ist, der liebt eben viel. Vorher habe ich kurz das Beispiel von Petrus Verleugnung angeschaut und wie er das sogar als eine Unmöglichkeit anschaute, dass so etwas passieren könnte. Es ist interessant, wie Jesus in gerade dieser Stunde ihm die Gnade Gottes großmalte, damit er seine Sünde zugeben könnte. Lukas 22, Vers 31. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen, euch Jünger. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Also Jesus wusste im Voraus, was Petrus tun würde. Er kannte ihn. Er kannte seine Arroganz, seine Angst, seine Menschenfurcht, seine Untreue. Er wusste, dass Petrus viel von sich hielt und sein eigenes Herz überhaupt nicht kannte. Er wusste, er würde ihn nicht einmal verleugnen, nicht zweimal, sondern dreimal verleugnen. Und doch hat es ihn nicht davor zurückgehalten, Petrus als der Erste, als der Leiter unter den Jüngern zu bestätigen. Er sagte nicht, ich habe für euch gebetet, dass euer Glaube nicht aufhöre, sondern Petrus, ich habe für dich gebetet. Und wenn du dann wieder zu dich kommst, stärke die Brüder. Wunderbar. Huh? Er sichert ihm seine Liebe und seine Treue zu, auch im Angesicht Petrus' Untreue. Das ist Trost. Ein Trost, den wir brauchen. Jetzt sind wir ganz am Schluss. Was ist dein einziger Trost im Leben und Sterben? Und hier ist die Antwort im Heidelberger Katechismus, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels befreit hat. Und so bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Kopf fallen kann. Ja, dass mir sogar alles zu meinem Heil dienen muss. Darum sichert er mir auch durch seinen Heiligen Geist das ewige Leben zu und macht mich von Herzen willig und bereit, fortan für ihn zu leben. Seine lange Antwort, wie fassen wir das ganz kurz zusammen? Was ist dein einziger Trost? Ich gehöre nicht mir, ich gehöre ihm. Was ist dein einziger Trost? Nicht das, was ich für ihn tue, sondern das, was er für mich getan hat. und da wird alles aufgelistet, was er getan hat. Das ist unser wunderbaren Auftrag in der Bemühungen um biblische Seelsorge. Unser Thema heißt, ist die Sünde an allem schuld? Und eigentlich die Antwort lautet, wenn man es genau anschaut, ja. Aber zuerst eine Grundlage legen von Sünde ist keine Bedrohung. Genau wie der Tod keine Bedrohung ist. Da müssen wir Heilsgewissheit zuvor schaffen. Ah, da müssen wir die Gnadengewissheit zuvor als Grundlage geben, damit die Person überhaupt fähig ist, ohne bedroht zu sein, zu sagen, jawohl, ich bin wie der Mann nach Gottes Herzen. Und das ist okay so. Amen.